HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
Natürlich rumort's an der Basis der SPD.
Es gab auch durchaus ein paar Pro-Kroko-Beiträge, aber ich denke, meine Tendenz ist nach wie vor gegen die Große Koalition.
Mein Eindruck ist, es gibt eine Bewegung in Richtung Zustimmung. Darling, you got to let me know.
Wenn Martin Schulz erzählt, das wäre ein Riesenerfolg, dieses Papier, dann muss ich mich doch fragen, ob er sich das selbst noch glaubt.
Auf der anderen Seite bietet es die Chance, in der Regierung Fortschritte zu erreichen für Arbeitnehmer, für die Bevölkerung insgesamt.
Ich habe mir die Opposition gewünscht, um die Erneuerung in der SPD zu finden.
Es ist einfach kein Aufbruch und man muss sich dann die Frage stellen, reicht das?
Ich erkenne die Vorteile, die es hätte, anstatt in der Opposition zu sein. Should I stay or
should I go now? Worauf es jetzt ankommen wird, ist uns so aufzubauen, dass wir aus dieser schwierigen Situation wieder gestärkt herauskommen.
Ich bin nicht zufrieden mit dem, was bei den Sondierungsgesprächen herausgekommen ist. Es lässt eine sozialdemokratische Handschrift sehr stark vermissen.
Ja, die Stimmung ist so, wie sie ist, ne? Wir versuchen da jetzt das Beste draus zu machen.
Und das wird wohl schwer. Die Selbstzerstörungsuhr tickt. Am Sonntag stimmen die 600 Delegierten des SPD-Sonderparteitages darüber ab, ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen oder nicht. Stimmen die Delegierten dagegen, ist nicht nur die Option einer nächsten großen Koalition vom Tisch. Auch die gesamte Führungsriege der Sozialdemokraten kann einpacken. Und wer bleibt da noch? Stimmen die Delegierten dafür, werden möglicherweise danach noch die SPD-Mitglieder das Koalitionsverhandlungsergebnis ablehnen, also auch einpacken, Martin Schulz und Co. Sonderparteitag, Mitgliederbefragung, diese Hürden für eine Regierungsbeteiligung hat die SPD selbst aufgestellt. Was von der SPD dann bei eventuellen Neuwahlen noch übrig bleibt, auch das ist höchst fraglich. Aber auch wenn es ein Ja für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen gibt, sehen viele kritischen Beobachter das Ende der alten Tante SPD nah. Ist halt nicht ohne, wenn sie, die alte Tante, zu lange Seite an Seite mit einer Angela Merkel marschiert, die von 12 Jahren Regierungsverantwortung plus monatelanges Ringen um eine neue Regierung langsam gezeichnet ist. Regieren müssen, wollen, dürfen. Die zaudernde SPD haben wir heute getitelt. Am Sonntag wird nicht nur darüber abgestimmt, ob eine weitere GroKo vorbereitet wird oder ob es Neuwahlen gibt. Es geht um die Zukunft der SPD und die Erneuerung der deutschen Politik. Wie kann sie gelingen? Oder sind Kontinuität und Stabilität doch gar nicht so schlecht? Darüber denken nicht nur SPD-Mitglieder sehr unterschiedlich, auch Politikwissenschaftler und Beobachter haben sehr unterschiedliche Einschätzungen, die wir auch in der nächsten Stunde hier hören werden. Zuerst wenden wir uns dem zu, der in nur einem Jahr mehrere in jeder Hinsicht erstaunliche Wandlungen hingelegt hat und auf den im Moment alle Blicke gerichtet sind. Martin Schulz.
Was Martin Schulz in den vergangenen knapp 12 Monaten erlebt hat, ist eigentlich zu viel für nur ein Jahr und einen Mann.
So ein Jahr kann man nicht einfach abschütteln. So ein Jahr steckt einem in den Knochen.
Es ist mal wieder so eine politische Sturzgeburt bei der SPD, als Sigmar Gabriel am 24. Januar Martin Schulz Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in den Schoß legt.
Weil er die besseren Chancen hat.
Die Genossen begrüßen den Neuen mit einer Euphorie, die fast schon eine Beleidigung für Gabriel ist. Am 29. Januar beginnen die Martin-Schulz-Festspiele so richtig mit seiner offiziellen Kür zum Kanzlerkandidaten.
Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden.
Optimistisch, leidenschaftlich, angriffslustig, ganz ohne Basta-Attitüde. Schulz versetzt die SPD in kollektive Hysterie. Er ist der Gottkanzler. Der Schulz-Zug fährt Richtung Kanzleramt. Martin, ich will eine Regierung von dir. Aber der Schulz-Effekt wirkt nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Die Umfragewerte der SPD steigen rasant an. Auch im persönlichen Beliebtheitsvergleich mit Kanzlerin Angela Merkel punktet der Kandidat. Ihren Höhepunkt erreicht die Euphorie Mitte März beim Parteitag, der Schulz zum SPD-Chef kürt.
Gültige Stimmen 605, mit Ja haben gestimmt 605 Genossinnen und Genossen.
100%, die Genossen liegen ihrem neuen Chef zu Füßen. Und der streichelt in Reden über Gerechtigkeit und Respekt die soziale Seele seiner Partei.
Nach meinem Verständnis muss ein Bundeskanzler für die Alltagssorgen nicht nur Verständnis haben, sondern er muss sie selbst mit tiefer Empathie spüren.
Alles scheint möglich. In der Union werden sie nervös angesichts der Umfragen und der Aussicht auf eine Merkel-Dämmerung. Ruhig bleiben, empfiehlt Innenminister Thomas de Maizière.
Wir müssen uns zusammenreißen. Wir sollten nicht so wie das Kaninchen auf die Schlange auf den Kandidaten Scholz gucken, sondern auf uns.
Dann macht Scholz einen Riesenfehler und verspielt den Schwung des Anfangs, weil er sich auf Wunsch der wahlkämpfenden Genossen aus Nordrhein-Westfalen wochenlang zurücknimmt. Der Kandidat hat Gefühle geweckt, aber er unterfüttert sie nicht mit Inhalten. Er verschwindet in der Versenkung und mit ihm die Umfragewerte der SPD. 3 Landtagswahlen gehen verloren.
Rückschläge wegstecken, habe ich auch in meinem ganzen Leben eine gewisse Erfahrung drin gesammelt.
Scholz kämpft, geht im Bundestagswahlkampf auf Risiko, nimmt die immer noch populäre Kanzlerin persönlich ins Visier.
Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie.
Aber es hilft nichts. Der Kandidat ist insgesamt zu zahm und er hüpft so lange verzweifelt von Thema zu Thema, bis kein Profil mehr erkennbar ist. Bei der Bundestagswahl am 24. September rutscht die SPD auf ein historisches Tief von 20,5%. So mancher in der SPD meint, Scholz hätte zurücktreten müssen, aber das tut er nicht. Stattdessen lässt er die Genossen mit einer klaren Ansage bzw. Absage jubeln.
Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition.
Ab in die Opposition, das wiederholt Scholz zur Überraschung vieler auch am 20. November nach dem Aus der Jamaika-Sondierung. Dann verbringt er quälend lange Tage damit, von dieser Position runterzukommen. Die Kritik von Spitzengenossen unter der Hand nimmt zu. Scholz führt nicht, Scholz hat keinen Kompass, Scholz' Auftritte vor der Presse sind katastrophal. An der Basis lieben sie ihn aber nach wie vor. Der Parteichef schafft es, argumentativ die Kurve hin zu Sondierungsgesprächen mit der Union zu kriegen und empfiehlt nach deren Abschluss Koalitionsverhandlungen.
Ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben.
Viele Genossen sehen das allerdings anders. Der Widerstand gegen eine neue GroKo ist enorm. Und ob sich der Parteitag am Sonntag hinter den Kurs des Parteichefs stellt, scheint offen. Gut möglich also, dass Scholz am Ende ist, bevor seine ersten 365 Tage in Berlin vorüber sind.
Sabine Müller über den SPD-Vorsitzenden Scholz und seine Wandlungen und Wendungen in den letzten Monaten. Nicht nur, weil es bei dem Sonderparteitag am Sonntag auch um sein politisches Überleben geht, hoffen namhafte SPD-Vertreter und GroKo-Befürworter auf das Ja auf dem Sonderparteitag und trommeln dafür heute in einem breiten Appell. Jakob Augstein, Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag und Spiegel-Kolumnist. Welche Hoffnung setzen Sie in den Sonderparteitag?
In den Sonderparteitag setze ich noch gar nicht so viel Hoffnung, weil ich glaube, dass die Delegierten so eingenordet und vergattert wurden, dass sie für diese große Koalition stimmen werden, die ich für einen großen Fehler halte. Ich setze meine Hoffnung ehrlich gesagt eher auf die Basis, denn die scheint mir in diesem Fall vernünftiger als ihre Führung.
Und welche Hoffnung ist das?
Dass die Basis diese große Koalition ablehnt und die SPD dahin schickt, wo sie im Moment jedenfalls hingehört, in die Opposition. Nochmal eine große Koalition, dann können sie echt mit der SPD in Merkels Küche die Ecken ausfordern.
Aber warum wäre denn für die SPD eine neue GroKo so schlimm?
Na, wenn Sie sich angucken, die Wahlergebnisse nach der ersten großen Koalition sind die schon runtergegangen. Dann war Schwarz-Gelb eine Zeit lang, dann sind sie wieder raufgegangen für die SPD, die Wahlergebnisse. Dann wieder große Koalition, Wahlergebnisse noch weiter runter als vorher. Es ist einfach der Basis nicht mehr zu vermitteln. Also Leute, die wirklich sozialdemokratische Politik wollen, die vielleicht auch ins europäische Ausland gucken, wie da neue Impulse in die sozialdemokratischen Bewegungen, soweit die dort überhaupt noch gibt, gekommen sind, die wollen einfach nicht nochmal 4 Jahre mit Merkel. Und ich ganz kurz nochmal hinzufügen darf, alle Leute, die sagen, ja, aber es werden ja eh nicht 4 Jahre, sind ja nur 2 und wahrscheinlich hört ja Merkel sowieso in der Mitte der Legislaturperiode auf. Da muss ich sagen, Entschuldigung, wenn ihr so schon einsteigt, dann lasst es doch jetzt lieber gleich ganz.
Ja, aber wenn sie es gleich ganz lassen, wären denn Neuwahlen wirklich die Alternative? Da wäre Merkel ja auch wieder die Spitzenkandidatin der CDU wahrscheinlich und die SPD würde ähnlich schlecht abschneiden, zumindest sagen das die neuesten Umfragen.
Glauben Sie wirklich, dass Merkel dann nochmal die Spitzenkandidatin der CDU wäre? Ich meine, eine Kanzlerin, die es jetzt im zweiten Anlauf dann nicht geschafft hat, eine Regierung auf die Beine zu stellen, weil ganz offensichtlich das politische Gefüge das so nicht mehr hergibt. Weil zu viele Leute sagen, wir können doch jetzt nicht immer noch alten Wein in noch ältere Schläuche füllen. Ich weiß nicht, ich meine, die Die Notwendigkeit für die SPD, sich zu besinnen, wer sind wir eigentlich, wo wollen wir hin, die liegt ja auf der Hand. Aber die gleiche Notwendigkeit besteht ja für die CDU auch. Sie haben da im Grunde so eine Rentnerband, die so versucht, sich irgendwie mehr oder weniger lustig flötend in die Zukunft zu bringen. Das wird aber so nicht funktionieren. Die gehören echt aufs Abstellgleis. Ich glaube, dass wir einen Neuanfang brauchen.
Also einen Neuanfang nicht nur der Sozialdemokratie?
Ich finde, dass Angela Merkel schon Anfang des Jahres den Eindruck gemacht hat, dass sie selber keine Lust mehr hat. Die musste sich selbst zum Jagen tragen. Die wollte erkennbar nicht mehr. Dann hat sie sich irgendwie eingeredet, dass man sie dringend braucht, dass die Pflicht sie ruft und so. Aber ich habe mir wirklich, ich mache diese Arbeit jetzt ja auch wirklich schon sehr lange und ich habe noch nie einen Regierungsstaat erlebt, der so lustlos und mutlos und verpatzt und traurig war wie dieser. Und es ist so viel zu tun in diesem Land. Die Leute sagen ja immer, Deutschland funktioniert so gut. Da weiß ich gar nicht, in welchem Land die leben. Ich könnte Ihnen jetzt 5 Felder sagen, wo ich sage, da muss dringend haben wir Modernisierungsbedarf. Wir hängen total hinterher. Und das soll diese Kanzlerin machen?
Ja, aber ist das jetzt die Aufgabe? Jetzt sind wir bei der Personalfrage der CDU. Wollte ich eigentlich noch nicht an der Stelle, sondern noch ein bisschen bei der SPD bleiben. Aber ist es die Aufgabe nicht auch der SPD, es heißt ja jetzt immer, in Verantwortung zu gehen, erst das Land, dann die Partei, um genau diese Fragen, die auf dem Tisch liegen, zu bearbeiten? Kann sie das besser in der Opposition?
Verantwortung ist wie der schwarze Peter, den schieben alle immer hin und her und sagen, aber du musst sie noch mehr tragen als ich. Erstmal ist diese Bundeskanzlerin in der Verantwortung, weil sie die Regierungschefin ist und sie muss es schaffen, eine politische Mehrheit hinzubekommen. Wenn die SPD findet, dass das mit ihrem Programm und ihrer Identität nicht vereinbar ist, wenn die SPD findet, dass sie nach dieser Zeit in der Großen Koalition eine Auszeit braucht, um sich zu sammeln, dann ist das ihr gutes Recht. Die SPD ist eine konstituierende Partei für die Bundesrepublik Deutschland. Wir brauchen die SPD noch. Oder man sagt, wir brauchen sie nicht, sie kann sich jetzt ruhig hier in die Selbstvernichtung stürzen, dann kommt irgendwas anderes, dann haben wir, so wie im europäischen Ausland, vielleicht neue soziale, linke, liberale Sammlungsbewegungen, wer weiß. Aber dann hat sich die SPD historisch überlebt.
Sie gehen ja sogar so weit in Ihrer Kolumne, dass Sie sagen, die SPD muss die Große Koalition stoppen, sonst bringt sie der Partei den Tod und dann wäre der Weg frei für was Neues, was Sie gerade auch andeuten. Was wäre das denn genau Neues?
Naja, das ist wie immer beim Neuen, weiß man das noch nicht so ganz genau. Ich empfehle nur allen Leuten, die denken, es wird immer so weitergehen wie bisher, mal den Blick über den Tellerrand. Nochmal, im europäischen Ausland haben sich die sozialdemokratischen oder sozialistischen, so heißen die dann da ja manchmal auch, Parteien in vielen Ländern komplett zerlegt und da sind neue Sachen an ihre Stelle getreten. Ja, in Frankreich Macron, das ist kein richtiger Sozialist oder Sozialdemokrat, sondern eigentlich ein irgendwie Liberaler, aber der hat seine sozialdemokratische Partei abgelöst. Tsipras in Griechenland, in Spanien Podemos, in Italien ist es das Gleiche. Warum soll Deutschland davon eigentlich ausgespart bleiben? Martin Schulz spielt jetzt mit der Zukunft dieser Partei.
Herr Augstein, Sie gehen ja so weit in dem, was Sie jetzt gesagt haben, dass Sie sagen, also wir brauchen Neuwahlen, das nicht mit Merkel. Schulz wäre ja auch weg, wenn jetzt Mitgliederbefragung oder schon der Sonderparteitag die GroKo vom Tisch wischt. Mit wem würden Sie denn dann die Neuwahlen sehen? Wo sind die Köpfe?
Meinen Sie jetzt in der SPD oder in der CDU?
Beiden.
Na, ich bin froh, dass ich diese Frage nicht entscheiden muss, weil ich bin weder der CDU-Pressesprecher oder Generalsekretär, aber in der CDU liegen die Namen ja auf dem Tisch. Ich meine, die muss ich Ihnen jetzt nicht nennen, das wissen Sie selber von der Leyen. Kramp-Karrenbauer sind Namen, die dann immer genannt werden. Und die SPD würde mit einem Zielkandidaten in diese Wahl gehen, weil sie gar nicht den Anspruch hätte, Regierungsverantwortung so zu übernehmen. Die SPD muss sich erstmal sammeln. Die muss erstmal checken, was bedeutet sozialdemokratische Politik eigentlich heute? Und unter Merkel funktioniert das nicht.
Aber es klingt jetzt trotzdem, muss ich ehrlich sagen, nicht so nach grundlegender Erneuerung, das, was Sie jetzt in Bezug auf die Neuwahlen gesehen haben. Reicht das?
Die SPD hatte erst kein Glück und dann kam Pech dazu. Ich glaube, so sagt man das doch. Das heißt aber, Martin Schulz hat den Fehler gemacht, sich in diese Lage jetzt manövrieren zu lassen. Deshalb ist er jetzt im Prinzip dann auch nicht mehr haltbar. Nur es löst an dem Problem nichts. Sie können nicht... Ihre Argumentation des Sachzwangs, des Pragmatismus geht immer nur bis zum bestimmten Punkt. Irgendwann geht das dann einfach nicht mehr. Wenn Sie 4 platte Reifen haben, können Sie 20 Mal sagen, ich muss da aber hin. Aber Sie können dann halt nicht mehr fahren. In der Lage ist jetzt die SPD.
Aber dann ist nur die Frage, wie die SPD zu neuen Reifen kommt. Jakob Augstein, Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag und Spiegelkolumnist. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Regieren müssen, wollen, dürfen. Die zaudernde SPD, der Tag in HR2 Kultur.
Schon wieder eine große Koalition. Wo geht die Reise hin? Das Sondierungspapier gibt es ja schon. Die Frage, was steht drin? Alle, die gespannt in die Präambel gucken, müssen erstmal schlucken. Die haben das Klima vergessen. Die haben das Klima vergessen. Beim großen Zocken um die jeweiligen Parteiinteressen haben sie glatt das Klima vergessen. Ups, Klima vergessen.
Hat einfach keiner angesprochen.
Die haben das Klima vergessen. Ups, das Klima vergessen.
Echt sorry.
Hat einfach keiner dran gedacht.
Jeder kriegt einen Happen für seine Klientel.
Klima vergessen.
Den Kohleausstieg nicht mit Gabriel.
Klima vergessen.
Mütterrente. Bei der CSU gibt es Freudentänze.
Jetzt kriegen sie ihre Obergrenze.
Das Kabarett-Duo Pigor und Eichhorn analysiert das Sondierungspapier von SPD, CDU und CSU. Wir hören später noch mehr von ihrer differenzierten Analyse. HR2, der Tag. In diesen letzten Stunden vor dem SPD-Sonderparteitag am Sonntag touren Martin Schulz und Co. durch das Land. Sie wollen die Basis überzeugen und die Delegierten. Bitte reckt den Daumen hoch für die Aufnahme der Gespräche zu einer neuen großen Koalition. Aber auch die innerparteilichen Gegner der GroKo werden nicht müde, die Basis vor Ort und öffentlich zu bearbeiten. In die andere Richtung sagt Nein zur großen Koalition. Kevin Kühnert steht bei Ihnen ganz vorne dran, der JUSO-Vorsitzende. Angela Ulrich über den, der gerade die gesamte SPD-Führung ratlos macht.
Gedränge im engen Flur eines Berliner SPD-Ortsvereins. Vor lauter Kameras ist der kleine Mann mit dem blonden Bürstenhaarschnitt kaum zu sehen. Jeans, Kapuzenjacke, Kevin Kühnert ist zu Gast in Friedenau.
Ich bin eigentlich einfach nur hier, um mit Mitgliedern aus einer Berliner SPD-Abteilung über das zu reden, über was die ganze Gesellschaft im Moment redet, nämlich die Frage, wie es politisch in Deutschland weitergehen soll.
Wenn es nach ihm Kühnert geht, dann soll das Ganze sicher keine neue große Koalition sein. Dafür tourt der JUSO-Chef gerade durch Deutschland, schlägt sich die Tage und Abende mit Genossen um die Ohren. Das schwarz-rote Sondierungspapier zerpflückt er.
Viele unserer Kernprojekte, Bürgerversicherung, höherer Spitzensteuersatz und Ähnliches sind nicht enthalten. Und dafür mussten im Gegenzug große Kröten geschluckt werden, beispielsweise in der Flüchtlingspolitik.
Die Berliner SPD-Mitglieder klatschen viel, Kühnert ist überzeugend und dabei weder bissig noch polemisch. Der 28-Jährige spricht überlegt, analysiert, erklärt das alles mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht.
Kevin, ich schätze ihn sehr, weil er rhetorisch sehr gut ist.
Der JUSO-Vorsitzende muss immer provozieren, der muss auch ein bisschen der Giftzwerg sein.
Er bringt da richtig Leben in die Bude und ich finde das sehr spannend, wie er da diese No-GroKo-Kampagne anpackt.
Kevin Kühnert ist Berliner, Beamtensohn, Politikstudent, der 28-Jährige arbeitet nebenbei für ein Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. Mit 16 sei er in die SPD eingetreten. 2005 war das, als Gerhard Schröder abgewählt wurde und Merkel zur Kanzlerin. Erst seit November ist Kühnert JUSO-Chef und war schon auf dem letzten SPD-Parteitag im Dezember der heimliche Star. Opposition ist nicht romantisch, hat Kühnert damals gerufen, aber
wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt.
In der Parteispitze sind sie nicht gut, auf Kevin Kühnert zu sprechen. Jung und wortgewaltig, dabei aber kein Hitzkopf. Er kann Stimmungen drehen, wie zum Beispiel beim SPD-Landesparteitag in Sachsen-Anhalt. Da hat Sigmar Gabriel für eine Neuauflage von Schwarz-Rot getrommelt, Kühnert dagegen und knapp gewonnen. Stürzen will er Parteichef Martin Schulz nicht, sagt Kühnert.
Martin Schulz hat einen super komplizierten Job im Moment zu erledigen. Er muss als Parteivorsitzender eine Partei, die extrem kontrovers diskutiert, zusammenhalten. Martin Schulz positioniert sich, so wie wir das auch tun als JUSOs. Wir respektieren diese Positionierung.
Im Ortsverein in Friedenau ringen die SPD-Mitglieder stundenlang, fragen, diskutieren. Alle haben Bauchweh mit einer neuen GroKo. Aber am Ende bei einem Meinungsbild haben doch die Befürworter die Nase leicht vorn. Kevin Kühnert geht trotzdem nicht geschlagen davon.
Wir lassen uns da jetzt nicht als Partei auseinandertreiben. Diesen Wettstreit der Argumente, nichts anderes ist es ja, den tragen wir dieser Tage aus.
Und Kühnert weiß auch, egal wie es am Ende ausgeht, wehtun wird es der SPD allemal.
Angela Ulrich über den JUSO-Vorsitzenden Kevin Kühnert, der vehement für eine Ablehnung der GroKo durch die Delegierten auf dem Sonderparteitag wirbt. Eine große Sorge der GroKo-Gegner, die dringend benötigte Erneuerung der SPD findet nicht statt in Regierungsverantwortung. Christoph Schwennecke, Chefredakteur des Monatsmagazins Cicero, welche Erneuerung würde denn gebraucht?
Zunächst einmal müsste die SPD eine ordentliche Standortbestimmung von sich selbst vornehmen, denn nur von dort aus können sie dann
Erneuerung organisieren. Und ihr Problem war in den letzten Jahren immer, dass sie mit sich selbst gehadert hat, mit dem, was sie in der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder an Reformen in Deutschland in meinen Augen vollbracht hat. Aber viele in der SPD sehen das eben anders. Und wenn ich mir noch mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigt bin, und das geht immer noch sehr, sehr tief in der SPD, dieser Streit um die Agenda 2010, dann kann ich sehr schlecht nach vorne schauen und mir darüber Gedanken machen, wie müsste ich mich programmatisch modernisieren und aufstellen, um wieder mehr Wähler als diese 18-20% hinterm Ofen vorzuholen.
Sie sind ja mit der Gerechtigkeit in den Wahlkampf gezogen. Das ist ja jetzt eigentlich schon ein ursozialdemokratisches Thema. Sollte es dennoch eigentlich weiter links oder eher weiter mehr Richtung Mitte sein?
Wenn sich die SPD als Regierungspartei auch empfehlen möchte, aus der Opposition heraus oder auch innerhalb einer großen Koalition, dann glaube ich, muss sie sich eher Richtung Mitte orientieren, auch wenn sich da die CDU Angela Merkel sehr breit gemacht hat. Die legt ja schon sehr stark auch Richtung SPD aus. Das ist ein großes Dilemma oder strategisches Problem der SPD. Wenn sie nach links rückt, es sind da erstens schon starke Konkurrenten und zweitens rückt dann die Regierungsfähigkeit, glaube ich, in weitere Ferne. Vielleicht fühlt man sich dann da wohler, ist unter sich. Aber entscheidend ist immer noch, dass bei Wahlen nicht nur die Kernklientel, sondern auch sozusagen die Ränder für diese Partei dann begeistert werden können. Und da muss eindeutig in Richtung Mitte ausgelegt werden.
Versuchen wir es nochmal über Themen oder ja inhaltlich der Sache noch ein bisschen näher zu kommen. Das klassische Wählerklientel ist ja die Arbeiterklasse, die es so in der Form jetzt nicht mehr gibt. Sind da nicht auch Themen, die jetzt neben der Gerechtigkeit einfach liegen gelassen wurden, wie Digitalisierung oder einfach Themen aus der modernen Arbeitswelt?
Ja, natürlich muss sich die SPD darüber im Klaren sein, und das ist sie ja jedenfalls zu teilen, dass die Arbeitswelt, aus der heraus sie als Partei einmal entstanden ist, so nicht mehr existiert. Also die Industrialisierung ist eben zum Teil von der Digitalisierung abgelöst worden, damit sind die Berufsbilder andere. Der Maurer oder Dachdecker, den Herr Beck immer im Munde führte bei der Rente mit 67, ist zwar immer noch da, aber eben nicht mehr numerisch in der Anzahl wie andere Berufe. Es gibt ein regelrechtes digitales Nomadentum, wo junge Menschen sehr schnell die Jobs wechseln. Es ist nicht mehr so, dass ich mit 16 irgendwo eine Lehre beginne und dann mit 65 in der gleichen Firma verabschiedet werde. Das hat natürlich auch Einfluss auf eine Partei, die sich als Arbeitnehmerpartei versteht. Und da muss die SPD, glaube ich, noch mehr tun. Wir müssen aber auch eins ansprechen, Frau Fuhrmann. Bei aller inhaltlichen Erneuerung hat die SPD in Sachen Erneuerung auch ein personelles Problem. Denn es erweist sich einfach, dass Martin Schulz, man muss das in aller Deutlichkeit sagen, ein Missverständnis war. Also wenn Sie sich erinnern, als der Kandidat ausgerufen wurde, vor etwas mehr als einem Jahr, etwas weniger als einem Jahr, da stiegen die Umfragewerte der SPD auf 40%. Das heißt, da war ganz viel Hoffnung da, ganz viel Hoffnung in einen möglichen neuen Regierungschef. Und das Ganze sackte dann aber sehr schnell in sich zusammen. Aber in dem Moment, als Martin Schulz auf der Bildfläche erschien und agierte und diese Hoffnung dann eben zum großen Teil in Enttäuschung umschlug.
Aber das ist eine interessante Formulierung. Martin Schulz war ein Missverständnis, weil Martin Schulz ist natürlich auch mit dem Thema Europa verbunden wie kein anderer. Und auch das ist ja eigentlich ein Zukunftsthema.
Ja, das. Ich meine, Sie telefonieren jetzt oder reden mit jemandem, der wirklich pro-europäisch ist. Und als Blattmacher weiß ich eben trotzdem auch, wenn ich die Europäische Union oder Europa zum Titelthema unseres Magazins mache, dann ist das vielleicht gut für Europa, aber nicht gut für die Auflage. Also das ist leider so, dass dieses Thema nicht so stark zieht, was zu bedauern ist, weil es ist ein wichtiges, großes Thema. Aber da das leitet zwar Herr Schulz sehr organisch und logisch aus seiner eigenen politischen Karriere her, aber das ist nicht das Thema, mit dem Sie wirklich mehrheitsfähig werden, zumal nicht, wenn Mann oder er, wie er es gemacht hat, davon spricht, dass in 8 Jahren die Vereinigten Staaten von Europa erreicht sein sollen, seiner Meinung nach. Also das hat schon was von Realitätsverweigerung. Also wer sagt, dass in diesem Zustand, in dem die Europäische Union im Moment ist, dass da in 8 Jahren die Vereinigten Staaten von Europa zu erreichen seien, das geht über Visionen hinaus. Mhm.
Aber wenn Sie sagen, ja, es braucht eine thematische Erneuerung, es braucht neue Inhalte, es braucht aber auch neue Köpfe, ist es denn dann so entscheidend, ob das in einer Regierungsverantwortung innerhalb einer großen Koalition in der SPD passieren muss oder in der Opposition? Geht das da besser?
Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich haben Sie einerseits, was das Personal anlangt, in einer Regierung immer viel mehr Darstellungsmöglichkeiten. So einfach ist das. Wenn Sie Ministerien haben und damit Minister, dann sind mehrere Leute von Ihrer Partei auf der öffentlichen Bühne und im Hessischen Rundfunk oder sonst wo zu hören und zu sehen. So. Allerdings diese innere Standortbestimmung, dieses wer sind wir und was wollen wir und wie ist unser Angebot für die Zukunft, diese Regenerierung, findet besser in der Opposition statt, weil man da dann keine Kompromisse auch machen muss mit dem Regierungshandeln. Also da, für die öffentliche Wahrnehmung ist mit Sicherheit die Beteiligung an einer Regierung besser. Für die Selbstfindung und die neue Justierung, glaube ich, wäre für die SPD die Opposition tatsächlich da das bessere, der bessere Ort, um sich zu finden.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir werden noch andere hören von Christoph Schwennecke, Chefredakteur von Cicero.
Klima vergessen, die haben das Klima vergessen. Beim großen Kräftemessen haben sie aus Versehen das Klima vergessen. Ups, Klima vergessen, ups.
Wenn die 24 Stunden am Stück sondieren, kann doch mal passieren.
Ups, ich meine, es hat halt jeder gedacht, der andere.
Ach doch. Also ich schreibe Ihnen gerne auch nochmal, wenn Sie mir hinterher Ihre Adresse geben, welche Kohlekraftwerke wir schon stillgelegt haben, welche wir in die Reserve getan haben, die fast überhaupt nicht mehr gehen. Also da ist schon einiges passiert. Jetzt sagen Sie, es ist Ihnen nicht genug. Und ich sage, wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40%-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen.
Ups! Jetzt wollen Sie wissen, von wann dieses Zitat war. 14. September letztes Jahr. In der Sendung Klartext ZDF. Mal ein Vierteljahr her. Ups.
Pieger und Eichhorn in der Tag in HR2. Es ist zuallererst ein bundesdeutsches Thema, ob die SPD in eine neue große Koalition gehen wird oder nicht. Aber in Hessen schaut man dieser Tage mit noch intensiverem Blick nach Berlin, denn im Oktober wird ein neuer Landtag gewählt. Wird sich das Zögern, Zaudern und Streiten der Bundes-SPD auf das hessische Wahlergebnis im Herbst auswirken? Je näher der Wahltermin rückt, desto größer sind die Befürchtungen. Wie diskutiert also die hessische Parteibasis die Abstimmung am Sonntag? Klaus Pradella hat sich das im SPD-Unterbezirk Gießen angeschaut, dem auch der hessische SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel angehört. Und Klaus Pradella konnte durchaus einen Eindruck gewinnen, auch wenn sich für unseren Kollegen erst einmal die Türen schlossen.
Weil ich eins ganz bestimmt in einer Frage keinen einzigen festgefügte Meinung haben.
Nach den ersten kurzen Begrüßungsworten an die gut 100 anwesenden Genossen aus dem Unterbezirk Gießen schlossen sich schnell die Türen. Denn Unterbezirksvorsitzender Matthias Körner wollte die Aussprache bewusst in geschlossener Gesellschaft und ohne die Medien durchführen.
Weil ich will, dass die Genossinnen und Genossen nicht das sagen, was sie glauben, sagen zu müssen, sondern wir hier tatsächlich mal diskutieren, was alle bewegt. Ich finde, der Prozess muss jetzt mal sein, sich mal darüber auszusprechen, wo wir jetzt sind. Es schadet auch mal nichts, das unter sich zu machen.
Und das taten die Genossen dann auch. Alle berichteten nach 2,5 Stunden von einer sehr emotional und kontrovers geführten Debatte und
dass es eine Menge Unmut gab.
Natürlich Rumors an der Basis der SPD.
Jeder hat seine Meinung äußern können. Es gab auch durchaus ein paar Pro-Kroko-Beiträge. Aber ich denke, meine Tendenz ist nach wie vor gegen die Große Koalition.
Eine Position, die vor allem von einer starken Gruppe von Jusos vertreten wird. Aber auch viele ältere Genossen lehnen eine Große Koalition ab.
Ich bin nicht zufrieden mit dem, was bei den Sondierungsgesprächen
Menschen herausgekommen ist. Es lässt eine sozialdemokratische Handschrift sehr stark vermissen. Und wir haben im Moment einen Parteivorsitzenden, der hat dort, wo andere Menschen ein Rückgrat haben, ein Gummiseil gespannt.
Es ist weiter so, es ist kein Politikwechsel drin, kein Spitzensteuersatz angehoben, keine Bürgerversicherung.
Es fehlen sehr wesentliche Dinge, Dinge, die wir unseren Wählerinnen und Wählern im Wahlkampf unter dem Slogan "Wir wollen mehr Gerechtigkeit" versprochen haben. Ich glaube auch nicht, dass das in Nachverhandlungen noch erreicht werden kann.
Aber es gibt auch Parteimitglieder, die, wenn auch mit Bauchschmerzen, sich eine Regierungsbeteiligung vorstellen können.
Ich erkenne die Vorteile, die es hätte, anstatt in der Opposition zu sein. Wir sind selber dort, wo ich SPD-Vorsitzende bin, in der Opposition. Und das macht keinen Spaß und man erreicht wenig.
Ich glaube, dass für Deutschland es sehr gut wäre, wenn es doch zu einer Koalition käme. Gerade auch im Punkt auf Europa gesehen. Nicht gut ist, wenn wir eine instabile Regierung haben.
Argumente, die auch Hessens Landesvorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel teilt. Für ihn ist die Zerrissenheit, die sich gestern Abend auftat, keine Überraschung.
Im Unterbezirk Gießen ist das dieselbe Situation wie in den meisten Veranstaltungen, die ich im Moment erlebe. Es gibt auf der einen Seite Enttäuschung und auch Sorge über die Zukunft. Und alle wissen, dass das keine einfache Situation für die Sozialdemokratie ist.
Und auch für ihn selbst nicht, denn
ein Politikwechsel ist mit einer großen Koalition nicht möglich. Das wissen wir auch alle. Worauf es jetzt ankommen wird, ist, uns so aufzubauen, dass wir aus dieser schwierigen Situation wieder gestärkt herauskommen. Dazu muss die Erneuerung der SPD vorangetrieben werden. Auch eine Oppositionsrolle erleichtert die Erneuerung nicht zwingend, wie wir in manchen Landesverbänden sehen.
Und deswegen hofft Schäfer-Gümbel, dass es zu einer Mehrheit und zu Koalitionsgesprächen kommt. Bei einem großen Teil an der Basis kämen die allerdings gar nicht gut an.
Und wenn der Vorstand sich jetzt da doch so eindeutig dafür ausspricht, zeigt es zumindest eines, nämlich dass er nicht so nah an der Basis steht, wie er es eigentlich tun sollte.
Die Stimmung an der SPD-Basis, Beispiel Unterbezirk Gießen. Christopher Plass in Wiesbaden, Ihre Einschätzung, entspricht diese Stimmung in Gießen der Grundstimmung in der hessischen SPD insgesamt?
Ja, so verschiedenartig die Meinungen da waren, so erlebe ich das auch in den verschiedensten SPD-Gremien. Es war ja so, dass am vergangenen Samstag sich der sogenannte Parteirat, also der gesamthessischen SPD, hier in Frankfurt getroffen hat und da kommen ungefähr 70 Leute zusammen und da hatte man genau diese Meinung, die wir auch eben gehört haben. Die Nordhessen haben eher gesagt, naja, wir sind eigentlich mehrheitlich dafür. Da hat es sogar eine Abstimmung gegeben, 75 zu 25 für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Darauf waren die Nordhessen ganz stolz. In Hessen-Süd ist das alles etwas schwieriger. Da sind die Jusos auch etwas stärker und da ist das Meinungsbild durchaus sehr unterschiedlich. Mein Eindruck war bei den Gesprächen, je nachdem, welche Funktionen man in dieser Partei hat oder auch möglicherweise in staatlichen Organisationen, desto eher ist mit einer Zustimmung zu rechnen. Das gilt zum Beispiel für Bundestagsabgeordnete, auch von dem linken Flügel übrigens, die sagen, damit kann ich ganz gut arbeiten. Das gilt für Landtagsabgeordnete, zum Teil auch kommunale Mandatsträger. Und je weiter man sozusagen nach unten kommt Richtung Basis, also sozusagen die tapferen Menschen, die an der Basis die Plakate kleben und allwöchentlich diskutieren, desto größer auch die Sorge, dass das der SPD nachhaltig schaden könnte.
Also es ist auch in Hessen dann noch offen. Spürt man denn, dass die hessische SPD da noch etwas gebannter mit der Landtagswahl am Horizont nach Berlin schaut und auf den Sonntag?
Also ich glaube, dass das für die meisten Mitglieder und insbesondere die einfachen Mitglieder derzeit überhaupt nicht das Thema ist. Ich glaube, die haben einfach Angst mit Blick auf Österreich oder Frankreich, also andere europäische Länder, wo die Sozialdemokratie ziemlich eingebrochen ist, dass das eventuell ähnlich passieren könnte, wenn man wieder in eine große Koalition reingeht. So, was die Landtagswahl angeht, das gilt natürlich vor allem für die Parteispitze und das ist auch kein ganz einheitliches Bild. Thorsten Schäfer-Gümbel, der SPD-Parteichef hier in Hessen, war ja lange gegen die große Koalition, hat ja sehr nachdrücklich für eine Minderheitsregierung votiert und aus einem relativ nachvollziehbaren Grund, weil er sagt, wenn die SPD mitregiert in Berlin, dann ist es etwas schwieriger, Wahlkampf in Hessen zu machen. Also er war deswegen eben nicht für den Eintritt in die GroKo. Auch das Sondierungsergebnis hat ihm natürlich nicht hundertprozentig gefallen. Am Schluss hat er sich doch im Parteivorstand dazu hinreißen lassen, für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu sprechen. Und jetzt scheint mir auch, dass er eher dafür ist, dass es ein Votum dieses Parteitages für die Aufnahme von Gesprächen gibt. Denn wenn in Berlin zu sehr sozusagen Unruhe ausbricht, wenn die SPD möglicherweise eine GroKo scheitern lässt, weil sie gar nicht erst in Verhandlungen eintritt, dann kann das natürlich auch sich auf das Meinungsbild insgesamt niederschlagen und das könnte sogar der Hessen-SPD am Schluss auch schaden.
Thorsten Schäfer-Gümbel ist ja nicht nur Landesvorsitzender, sondern auch stellvertretender Bundesvorsitzender. Was Sie da gerade beschrieben haben, Christopher Plass, zeigt ja auch ein bisschen diesen Spagat.
Ja, in der Tat. Man muss sagen, dass Schäfer-Gümbel sozusagen zwischen diesen unterschiedlichen Interessen, also zum Teil der Politprofis, zum Beispiel aus der Bundestagsfraktion und eben auch der Basis, versucht, irgendwas hinzukriegen. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, ob das glücklich ist oder nicht, aber immerhin hat ja der Landesvorstand hier in Hessen am Schluss einen Beschluss gefasst unter dem Motto, wir sprechen uns für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aus. Das ist mit Mehrheit so beschlossen worden, unter der Voraussetzung, dass wir sicher sein können, dass es bestimmte Präzisierungen gibt, Nachbesserungen, insbesondere in puncto Gesundheitspolitik und auch Familiennachzug. Da wird jetzt sozusagen keine richtige rote Linie aufgebaut in diesem Beschluss, aber man will im Grunde mit dieser Formel in den Parteitag gehen, möglicherweise auch zusammen mit anderen Landesverbänden und sagen, okay, so bekommen wir am Schluss vielleicht doch ein eindeutigeres Votum für die Aufnahme von Gesprächen hin, wenn wir gleichzeitig sagen, CDU, hör gut zu, es muss etwas mehr dabei rauskommen. Und Schäfer-Gümbel, das ist nicht zu missachten, er sagt natürlich, okay, was wir in Bonn jetzt vorhaben, ist nur der erste Schritt. Die Sondierungen beenden und die Koalitionsgespräche anfangen. Am Schluss wird die Gesamtheit der SPD-Mitglieder, 450.000 Menschen ungefähr, darüber entscheiden, ob das Ergebnis ausreichend ist oder nicht. Und das ist auch, wenn man so will, eine Warnung an die CDU.
So macht man diplomatisch Politik. Jetzt haben wir aber heute in Hessen ja den neuesten Hessentrend gesehen, den Infratest DIMAP im Auftrag des Hessischen Rundfunks durchgeführt hat. Da hat die SPD sich im Vergleich zu Vorjahresumfragen etwas verbessern können zu in Anführungsstrichen berauschenden 25%. Hätte es jetzt jedenfalls gereicht, wäre immer noch ein Minus im Vergleich zu 2013. Warum ist denn die hessische SPD da immerhin doch stärker als die Bundes-SPD?
Ich glaube, das hat historische Gründe, weil die Hessen-SPD traditionell immer etwas über den Bundeswerten gewesen ist. Das war auch schon in den vergangenen Jahren immer klar absehbar. Sie ist anfangs nicht so deutlich in den Keller gerutscht, wie die Bundes-SPD das zum Beispiel in den Umfragen schon erleben musste. Also sie war immer ein bisschen besser. Das erkenne ich eindeutig wieder. Und zum Zweiten hat man den Eindruck, wenn man sich alle Zahlen mal anschaut, dass Schäfer-Gümbel sich auch als Parteivorsitzender etwas besser etablieren kann, auch in seinen Popularitätswerten. Mein Eindruck ist, dass das etwas damit zu tun hat, dass er als Bundesvize natürlich auch deutlich mehr Präsenz in den Medien zum Beispiel hat, gerade auch in den überregionalen Medien, im Fernsehen, in der Tagesschau, hier und da auftaucht und möglicherweise einfach er sich auch auf diesem Wege den Hessen etwas deutlicher in Erinnerung gerufen hat.
So wird er also bei der Frage, wen würden Sie wählen, wenn Sie direkt den Ministerpräsidenten wählen könnten, immerhin mit 40% würde er gewählt werden und 45% treffen den Amtsinhaber Bouffier. Interessant bei dem Hessentrend aber auch, Schwarz-Grün hätte keine Mehrheit mehr.
Ja, in der Tat. Und da ist natürlich, wenn man so will, die SPD regelrecht happy. Die kann ja im Moment gute Nachrichten gebrauchen, gerade vor dem Hintergrund der Krise auf Bundesebene. Das, was da der Hessentrend geliefert hat, war in der Tat nicht berauschend für die SPD, selbst wenn manche jetzt schon wieder den Mund ziemlich voll nehmen. Aber immerhin kann man sagen, diese schwarz-grüne Koalition ist nicht unverwundbar und auch Ministerpräsident Bouffier nicht. Schäfer-Gümbel ist deutlich rangerückt, was die sozusagen Beliebtheitswerte angeht. Und wenn man so will, will die SPD jetzt eine Art Aufholjagd anfangen. Das ist auch ganz klar und versuchen eben die CDU irgendwie noch abzufangen, die, und das muss man ja auch sagen, tatsächlich in Hessen schwächelt. Auch Bouffier hat keine tollen Werte mit Blick auf andere Ministerpräsidenten. Also da ist zumindest eine kleine Chance für die SPD und je nachdem, wie das Management in den nächsten Tagen auf Bundesebene läuft, kann das natürlich auch seine Auswirkungen haben.
Die hessische SPD schaut vor der Landtagswahl gebannt auf die nächsten Wochen der bundespolitischen Entscheidungen, hat aber auch ihre eigenen Themen. Christopher Plass in Wiesbaden, Dankeschön.
Ups, klar, das ist jetzt hier nur ein Sondierungspapier. Ups, alles nur ein Entwurf. Guck mal, auf Seite 24 steht zum Klima doch noch ein paar Sätze. Was heißt Sätze? Allgemeinplätze. Naja, dafür kriegen wir ja jetzt die, wie heißt das, Bürgerversicherung. War ein Witz.
Pigor und Eichhorn finden es noch lustig. Über das Sondierungspapier spätestens am Sonntag hat das Kabarett-Duo dann neuen Stoff für neue Songs. Wir freuen uns drauf. HR2 der Tag. Hashtag NoGroKo. Hinter diesem Hashtag versammeln sich innerhalb der SPD gerade die Gegner einer Neuauflage der Großen Koalition. Wir haben ja jetzt schon einiges von ihnen und über sie gehört. Eines der Anti-GroKo-Argumente lautet sinngemäß, GroKo tut der SPD nicht gut. Zwar haben wir auch in den vergangenen 4 Jahren viel erreicht, aber der Wähler dankt es uns nicht. Unser Hauptstadtkorrespondent Christoph Schelt hat für uns nochmal geschaut, was die SPD eigentlich erreicht hat und warum es sich in der öffentlichen Wahrnehmung nicht für sie ausgezahlt hat.
Immer, immer habe ich Pech. Alles ungerecht, was es auch ist, fast immer nur beschissen.
Nein, das Lied von der ungerechten Großen Koalition wollte Martin Schulz nicht mitsingen. Er hatte zwar nicht zu den SPD-Erfolgen beigetragen, denn er war in dieser Zeit noch im Europaparlament. An Selbstbewusstsein fehlte es ihm als Kanzlerkandidat der SPD trotzdem nicht, als er im Juni 2017 Bilanz zog.
Wir waren und sind das politische Reform- und Innovationszentrum. Wir sind der Motor dieser Regierung. Alles, was in Deutschland in den letzten 4 Jahren durchgesetzt worden ist, um unser Land moderner, gerechter und solidarischer zu machen, haben wir in dieser Koalitionsregierung hart erkämpfen müssen.
In der Tat gehen viele der sozialpolitischen Reformen aufs Konto der SPD. Beispiel 1, der Mindestlohn. Sicher das sozialdemokratische Projekt par excellence. Zu Beginn mindestens 8,50 Euro für fast alle. Mehr Arbeiterpartei geht ja kaum. Seit 2015 gibt es den gesetzlichen Mindestlohn. Das macht die SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles stolz.
Der Mindestlohn kommt, das ist vor allem eine gute Nachricht für die Menschen, die hart arbeiten, aber so niedrige Löhne bekommen, dass sie davon nicht leben können.
Arbeit und Soziales, per se schon das Ressort, in dem die SPD am meisten für ihre Klientel rausholen kann. Und mit Andrea Nahles hatten die Genossen hier eine durchsetzungsfähige Ministerin am Kabinettstisch, die sich nicht nur über den Mindestlohn freuen konnte, sondern auch über Beispiel 2, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Ein Lieblingsprojekt der SPD. Zwar kam das nur durch, weil man sich im Gegenzug auf den CSU-Wunsch Mütterrente einließ, aber was soll's. Wieder war es Andrea Nahles, die die Rente mit 63 leidenschaftlich verteidigte.
Es reicht mir! Hört endlich auf, ein hysterisches Gejaule in diesem Land zu machen, weil vielleicht 50.000 Menschen mehr abschlagsfrei in Rente gehen können. Macht lieber mal was Anständiges mit eurer Zeit, als diese Leute an den Pranger zu stellen.
Beispiel 3, die Ehe für alle. Von der SPD lange gefordert, kurz vor der Wahl im Bundestag beschlossen. Mietpreisbremse, Frauenquote und. In der Tat alles ganz passable Projekte mit sozialdemokratischer Handschrift. Es steckte viel SPD in dieser GroKo. Der Wähler dankte es der SPD trotzdem nicht.
Wieso bin immer ich der Idiot? Und warum haben andere nicht ich die Million?
Einen Erklärungsversuch machte der damalige SPD-Fraktionsvize Axel Schäfer 2014. Das wird schon noch.
Vielleicht hat es da was mit zu tun, dass manche Dinge, die jetzt beschlossen worden sind, erst wirken müssen, also wie das so schön heißt, bei den Leuten ankommen.
Du musst noch verstehen, wir ernten,
was die Sozialdemokraten säten, konnten sie aber auch 3 Jahre später nicht. Vielleicht auch, weil einige der Projekte auf der Strecke blieben. Solidarische Mindestrente, Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, Familienarbeitszeit. Eine Analyse der Partei stand schon vor der Bundestagswahl fest. Die SPD-Projekte werden nicht mit der SPD verknüpft. Ein Grund dafür ist der Politikstil der Bundeskanzlerin. Angela Merkel hat in den Jahren ihrer Kanzlerschaft eine Kunst zur Perfektion gebracht. Erfolge des politischen Partners, wahlweise auch des Gegners, für sich zu vereinnahmen. Beim Mindestlohn war Merkel anfangs eine entschiedene Gegnerin.
Das wird diesen Mindestlohn nicht geben.
Am Ende hob sie im Bundestag trotzdem die Hand für das Mindestlohngesetz. Rumgedreht lief es bei der Ehe für alle, trotzdem ein typischer Fall. Merkel wollte sie nicht, stimmte im Bundestag auch dagegen. Trotzdem blieb bei vielen hängen, Angela Merkel hat das möglich gemacht. Denn sie öffnete im Wahlkampf 2017 die Tür für die Abstimmung im Parlament. Mehr Stimmen für die SPD brachte aber auch dieses Gesetz nicht.
Wie geht es weiter? Hast du erstmal alles erreicht?
Sollte die neue große Koalition kommen, scheint die Hausaufgabe für die SPD also klar. Verkaufen. SPD-Erfolge als SPD-Erfolge. Die sozialdemokratische Saat zu ernten, das könnte noch schwieriger werden als in den vergangenen 4 Jahren. Denn Leuchtturmprojekte wie der Mindestlohn sind bislang nicht in Sicht.
Christoph Schelt mit einer GroKo-Bilanz aus SPD-Perspektive sieht gar nicht so schlecht aus. Albrecht von Lucke, Politologe und Publizist von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Gehen wir doch die Optionen für den Sonntag mal konkret durch. Wenn es ein klares Ja für Koalitionsverhandlungen gibt, wäre dann alles gut?
Nein, das ist beileibe natürlich nicht alles gut. Das wäre meines Erachtens das kleinste Übel für die SPD. Das wäre die Rettung. Das wäre vor allem ein Zeitgewinn auf 4 Jahre. Es wäre aber auch die Einsicht, dass gegenwärtig eine gespaltene und zerrissene Partei da ist. Und wir müssen uns bewusst machen, dann ist ja noch nicht einmal die Koalition zustande gebracht. Dann geht es in Koalitionsverhandlungen und die Jusos haben bereits angekündigt, dass der Protest weitergeht. Und die große Aufgabe wird dann darin bestehen, diesen Zeitgewinn von 4 Jahren zu nutzen, um die Partei wirklich von Grund auf zu reformieren und eine andere Partei entstehen zu lassen. Aber diesen Zeitgewinn braucht die SPD meines Erachtens, um überhaupt eine Erneuerung bewerkstelligen zu können. Denn direkte Neuwahlen wären der Tiefgang. Deswegen ist übrigens auch Thorsten Schäfer-Gümbel zu der Einsicht gekommen, dass damit natürlich eine Wahl in Hessen nicht zu gewinnen wäre.
Jetzt haben wir mal die andere Option, dass es zwar ein Jahr gibt, aber es gibt ein eher knappes Jahr. Dann wäre zwar der Weg frei für die Koalitionsverhandlungen, aber es wäre auf jeden Fall auch ein Denkzettel für die SPD-Führung. Was hätte das für Folgen?
Absolut, das macht die Sache dann noch einmal schwerer. Und in der Tat gehe ich auch davon aus, dass selbst wenn es ein, sagen wir, nicht so knappes Jahr gibt, aber meinetwegen ein noch knapperes, dann ist in jedem Fall eine Spaltung da. Die ist auch durch den Wahlausgang fast gar nicht mehr zu überdecken. Die Spaltung ist da. Das nicht knappe Jahr wird ja nur bedeuten, dass viele auch mit der Faust in der Tasche sich dann durchringen zu lassen, ob der Einsicht in die Notwendigkeit, dass diese SPD diese Jahre braucht. Es ist ja nicht so, und das ist das eigentliche Drama, dass gegenwärtig irgendein Parteiführer, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen, Andrea Nahles, vielleicht aber auch Stefan Weil, als die einzigen, dass irgendeiner aber daneben mit echter Überzeugung in diese große Koalition ginge. Das ist doch das eigentliche Problem. Wir haben es mit einer völlig angeschlagenen Führung zu tun. Und dieses Führungsproblem bleibt. Es wird die SPD mit in die große Koalition begleiten. Und das macht natürlich es notwendig, zu einer völlig anderen Einstellung zu kommen. Zu einem Stolz, man kann es ganz salopp sagen, wieder auch einen gewissen Stolz auf diese Partei, auf einen Stolz Sozialdemokrat zu sein. Und das kann nur einhergehen. Und das wird ganz entscheidend sein, dass die Rebellen, Kevin Kühnert an der Spitze, der Juso-Vorsitzende, dass diese Rebellen wieder eingebunden werden und von Anfang an in die Erneuerung einbezogen werden, um eine andere, selbstbewusstere SPD wieder aufzubauen.
Aber wäre nicht so ein knappes Jahr, Herr Lucke, doch auch schon ein Signal zu sagen, bitte sucht andere Köpfe oder wir stellen uns neu auf, zumindest personell?
In der Tat, man könnte daraus lesen, das ist dann der finale Hinweis, das Signal, das muss passieren. Ich bin der Meinung, ganz ungeachtet vom Ausgang des Ergebnisses, also ob das ja knapp oder weniger knapp würde, das ist in jedem Fall erforderlich. Die Partei kann diese Warnglocken eigentlich gar nicht überhört haben. Und wenn man das nicht weiter so wirklich begreift als eines, was existenziell ist, dann muss die Partei es begreifen als ein nicht weiter so nach innen. Der Erneuerungsprozess muss stattfinden. Wir sehen es ja gerade gegenwärtig mit einer in der Führung völlig angeschlagenen Spitze zu tun, einer völligen irritierten, ja fast traumatisierten Partei. Und das muss man sich noch einmal bewusst machen. Der Niedergang der SPD im letzten Jahr hat ja nicht im Juni begonnen, was davor der Beitrag zum Ausdruck brachte, die Wahl. Und der Niedergang der SPD begann nach dem Versagen von Martin Schulz und der SPD-Spitze, diesem unwahrscheinlichen Aufwind, den die Partei bekam, dieser gewaltigen Chance, die auch Martin Schulz hatte, diesem Versprechen, wir machen wieder eine andere, ein Stück weit alte SPD, eine vor Schröder und Agenda SPD, wir machen sie wahr, diesem Versprechen, diesem Gerechtigkeitsversprechen hat Martin Schulz nichts folgen lassen. Und ich glaube, auch deshalb konnten die Versuche und die ersten Schritte, die ja in der letzten großen Koalition vonstatten gegangen sind, eben der Mindestlohn, eben verschiedene Veränderungen im Bereich der Absicherung, stärkere Absicherung, das konnte alles nicht wirken, weil es kein Projekt nach vorne gab. Das ist das Dilemma. Und insofern braucht die SPD an diesem Punkt unbedingt eine Erneuerung und sie braucht neue Köpfe. Völlig richtig.
Wenn jetzt am Sonntag die Delegierten Nein sagen, keine Koalitionsverhandlungen, oder sie sagen jetzt noch, so wie Jakob Augstein das am Anfang der Sendung gesagt hat, gerade so ja, aber in der Mitgliederbefragung kommt dann das Nein. Ist das dann, so hat es Jakob Augstein formuliert, die Chance für die Erneuerung und es gibt eigentlich keine andere?
Ich sag zugespitzt, das wäre der absolute GAU. Ich halte übrigens diese Wahrscheinlichkeit für sehr unausgesprochen unwahrscheinlich. Ich glaube, dieser Sonntag ist der D-Day. Das ist der entscheidende Tag, weil ja an diesem Tag die Stimmung der Delegierten noch sehr, sehr hin und her gerissen ist. Wir erleben, dass wir eine unwahrscheinliche Irritation der Partei haben, dass wir letztlich viele, viele Delegierte widerwillig vielleicht Ja sagen werden, aber dass noch nicht der Druck so groß ist, wie er in 3 Wochen unbedingt sein wird. Denn mit jedem Tag, wenn es denn tatsächlich zur Koalitionsverhandlung dann doch kommt, was ich annehme, vielleicht ob eines knappen Ergebnisses, wenn dann am Ende von Koalitionsverhandlungen, nach Wochen, die ins Land gegangen sind und der Druck auf die SPD immer größer geworden ist, der Druck auch aus der Bevölkerung, wenn dann die Mitglieder noch Nein sagen sollten, dann wäre das der absolute GAU. Dann wäre die Frage, wer den schwarzen Peter bekommt, natürlich ganz klar. Es wäre die SPD. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was Jakob Augstein darin als eine Chance begreifen will. Dann wäre die gesamte Führung erledigt. Sie wäre es übrigens jetzt am Sonntag schon. Es ist bei weitem nicht nur Martin Schulz, der hochgradig angeschlagen wäre. André Ernales müsste die Scherben am Sonntag zusammenkehren, wenn die SPD durchrauschen würde. Und ich bin ganz sicher, die kommenden Wahlen wären unter einem Stern, der düsterer nicht sein könnte, denn das ist natürlich die ganz große Chance der Union, dann letztlich in Neuwahlen zu gehen, als die einzige Konstante in dieser Republik, die mit einer klaren Regierungsfähigkeit, Bereitschaft und auch Tauglichkeit dastünde. Und der Zufluss von Stimmen von Wählern aus der SPD wäre zwingend. Also insofern kann ich das Augsteinsche Hoffen auf eine Chance der SPD beim besten Willen nicht begreifen.
Ist es eine vielleicht dann doch nicht ganz zutreffende Zuspitzung, auf die man ja im Moment häufig trifft, dass wir oder vor allen Dingen die SPD-Delegierten hier jetzt entscheiden müssen zwischen Stillstand und Neuanfang mit diesem Ja oder Nein?
Man kann natürlich sagen, dass sie weitermachen. Das ist das Erste. Bloß jetzt kommt die viel doch entscheidendere Situation. Wenn nur irgendwie die Prognosen, ich bin wahrlich nicht prognosegläubig, aber auch die normale Einschätzung, die wir ja alle nicht nur professionelle Beobachter sind, sondern auch Menschen, die ein Stück weit das Ohr vielleicht an der Bevölkerung haben und uns selber fragen, wenn diese Einstimmung nur stimmt, dass die Strafe denjenigen trifft, der die Traute nicht hat, diese Wahl auch umzusetzen, zumal jetzt seit Wochen sich das Land über diese Sozialdemokratie beugt, der Eindruck der SPD katastrophal ist, dann ist die Wahl nicht die zwischen Stillstand und Erneuerung, sondern es ist die Wahl zwischen dem Absturz, der sofort kommt, und einem Zeitaufschub, der 20% für 4 Jahre sichert. Denn das ist die eigentliche Frage, vor der die SPD steht. Die SPD wird bei der nächsten Wahl, wenn sie denn sofort wäre, ohne ein Spitzenpersonal, ohne eine strategische Chance, überhaupt eine Koalition zu bilden, ja nicht mal mit einem tauglichen Spitzenkandidaten, würde sie die Konkurrenz, ich überspitze es polemisch, mit der AfD um die stärkste Oppositionskraft sofort im Wahlkampf austragen. Ich bin ganz sicher, die 20% werden in weiter Ferne. Die SPD würde jetzt durch eine Koalition, übrigens, ich will das nicht nur strategisch auf den Neben, übrigens auch inhaltlichen Möglichkeiten, neben einer Chance, endlich eine andere Europapolitik mit Macron zu machen, eine vom Austeritätskurs abgehende Politik, würde sie die Chance erhalten, 4 Jahre diese 20% überhaupt nur zu verteidigen. Denn mal in die Zukunft gedacht, es wird in Zukunft um die eine Frage gehen, die in vielen Staaten Europas im Raum ist, nämlich um die Frage, ist überhaupt noch Platz für das klassische Politikmodell der Nachkriegszeit, dass es 2 Volksparteien gibt, oder wird es so sein, wie in Italien, dass es nur noch eine Volkspartei gibt, in der Mitte, die übrigens auch schon sehr schwächelt unter dem Angriff von Rechts- und Linkspopulisten. Diese Frage ist im Raum und es ist doch ganz klar, wenn es nur eine einzige Volkspartei sein sollte, dann sieht die CDU-CSU zum gegenwärtigen Zeitpunkt wesentlich stärker aus und diesen Kampf trägt die SPD auf. Kann sie sich als Volkspartei überhaupt auf mittlere Sicht behaupten? Deswegen ist es nur ihre meines Erachtens einzige Chance, diese fatale Situation gegenwärtig zu überstehen und sich diese Zeit zu organisieren. Sie braucht diese 4 Jahre.
4 Jahre GroKo sind die Chance, auch die Chance zur Erneuerung der SPD, sagt Albrecht von Lucke. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute, 2 Tage vor dem Sonderparteitag der SPD in Bonn, bei dem die Delegierten darüber abstimmen werden, ob die SPD Koalitionsgespräche mit den Unionsparteien aufnehmen soll oder nicht. Wir dürfen gespannt sein. Wenn Sie unsere Sendung nachhören wollen, das geht unter hr2.de oder in hr Info ab 22.05 Uhr oder in der ARD Audio App. Dort finden Sie uns jederzeit unter hr2 der Tag. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und überlasse das letzte Wort dem Nachwuchs, um dessen Zukunft es ja schließlich geht. Die ARD-Sendung Hart aber fair hat einigen Kindern die Pressekonferenz nach den Sondierungsgesprächen gezeigt. In Person Horst Seehofer, Angela Merkel, Martin Schulz und hier ihre Einschätzungen zum Trio.
Ich kenne 2 davon.
Wen denn?
Die Frau ist Angela Merkel.
Der da rechts ist Martin Schulz.
Ja, stimmt ja, Schulze. Bundeskanzler Schulz. Und der mit den weißen Haaren ist der was? Ich hab den Namen vergessen.
Wer ist der Chef?
Angela.
Angelika Merkel.
Angela Merkel.
Ja. Ich glaube, der mit den Brillen. Oder die Frau Bundesmeisterin.
Das ist die Angela Merkel, die Bundeskanzlerin.
Ja, weil die steht immer in der Mitte.
Der, der immer in der Mitte ist, wirkt irgendwie für mich wie die Chefin oder Chef.
Und ich glaube, diese zwei sind neu dazugekommen.
Die zwei sind halt nur Politiker.
Verstehen die sich gut?
Ich denke, sie sind nicht jetzt so richtige Freunde. Sie sind jetzt, sie kennen sich nur so ein bisschen und reden manchmal. Sie sind jetzt nicht wirklich richtige beste Freunde.
Wenn ihr mit euren Freunden euch auf was einigen müsst, und wie regelt ihr das dann?
Ich sag immer, dann machen wir doch beides.
Freuen die sich?
Der hat eine gute Laune, das sieht man am Lächeln.
Und Schulze. Martin Schulz wirkt sehr zufrieden.
Würden die auch zusammen in den Urlaub fahren?
Nee.